Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 73 der Erfolgsfans. Wir nehmen auf am 19. November 2014. Wir nehmen auf neu für euch mit einem neuen Equipment. Wir haben auf einmal ein Mischpult, Basti hat alles angeschafft. Jeder von uns hat ein eigenes Headset auf. Wir hoffen uns einfach für euch eine noch bessere Qualität, dass wir uns besser bewegen können, dass wir noch agiler aufnehmen können, dass wir noch mehr Menschen mit aufnehmen können. Und natürlich brauchen wir auch euer Feedback. Also falls euch irgendwas auffällt, falls ihr sagt, oh, es ist viel besser, nee, es ist viel schlechter, es stört mich, wieder zurück, ich habe keinen Bock auf Neuerungen, dann sagt uns doch einfach Bescheid. Aber bevor ich weiter laber, wer ist heute dabei? Ich bin dabei, der Esel nennt sich immer zuerst und natürlich der Basti. Servus, Basti.
Servus. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Tonqualität besser ist und sich gelohnt hat, dass wir das gehört haben. Nicht, dass alle Leute jetzt sagen, oh nee, geht wieder zurück.
Hört auf. Liebe Grüße an den Felix, der fleißige Kerl muss lernen und ist deshalb in der heutigen Folge noch nicht dabei, aber ich glaube in der letzten oder in der nächsten Folge ist er dann wieder dabei, also viel Erfolg bei allen Prüfungen.
Ja, Felix, wir drücken dir die Daumen.
Am 2. Dezember sind, glaube ich, seine Prüfungen. Alles Gute. Was wir heute mit euch vorhaben, wir machen am Ende eine kleine Special-Sache. Wir haben nämlich Pro Evolution Soccer für euch getestet. Da haben wir schon mal vorher was aufgenommen. Das kommt ganz am Ende. Also wer sich nicht interessiert für Videospiele etc., der kann dann einfach abschalten. Alle anderen hören natürlich gerne rein. Und wir haben heute unser großes Special-Thema Kindheitserinnerung. Aber bevor wir uns hier in Mundfusselig reden, erstmal unser Bier der Folge. Und zwar
haben wir heute den Goldochsen Original aus Ulm zu Ehren unseres Ullis. Ja, das Logo sieht schon mal ganz fesch aus. Mal schauen, ob es auch so schmeckt.
Ja, hier, das finde ich sehr geil. Ulms flüssiges Gold. Ja, Ulli, gab es ja heute auch gute Nachrichten. Pressekonferenz wurde ja erzählt, dass Uli Hoeneß tatsächlich im Januar in der Jugendabteilung vom FC Bayern anfängt zu arbeiten und da Freigang bekommt. Basti, Prost, Prost auf Uli. Ich freue mich, wenn er schon wieder dabei ist dann. Und bevor wir jetzt anfangen mit unserem Kindheitserinnerungen-Spezial, gehen wir doch noch ganz kurz auf das Spiel Frankfurt gegen Bayern ein. Es war ja wieder unsägliche Länderspielpause. Oh, ich hasse es.
Wirklich schlimm.
Lustigerweise haben sich diesmal die Spieler nicht in der Länderspielpause oder doch in der Länderspielpause, aber nicht bei den Nationalmannschaften verletzt, sondern einfach daheim, wie Philipp Lahm, aber auch darauf wollen wir ja nachher noch genauer eingehen.
Ja, Boateng und Neuer waren ja auch nicht dabei, wegen kleinerer Blessuren. Oder ja, sind mal daheim geblieben. Naja, hat nichts geschadet, wie scheint.
Hat nichts geschadet, es waren
dieses wichtige Spiel gegen Gibraltar.
Obsolete und lächerliche Länderspiele. Vorher hat man noch, es ist schon eine Weile her, tatsächlich das Spiel in Frankfurt, Bayern-Frankfurt. Vorher hatten wir erst ein Auswärtsspiel gewonnen und dafür haben wir jetzt mal, ja, richtig aufgezockt, 4-0 gewonnen. War einfach
eindeutige Sache. Das letzte Tor von Frankfurt gegen uns war 2011 von Rode übrigens, der ja auch ein Tor vorbereitet hat. Ja. Das Tor von Shaqiri und natürlich der Dreierpack von Müller hat alles überstrahlt sozusagen.
Ja, es war halt total krass, es ging ja gleich los wie die Feuerwehr. Frankfurt presst wie Sau, kommt angerannt und wir kreieren sofort die Mega-Chance. Müller geht allein auf den Torwart zu, legt noch so in die Mitte zu Lewandowski, schafft's aber nicht.
Ja, Mai, am Anfang hat Frankfurt eigentlich noch ganz gut dagegen gehalten, aber ich sag mal, spätestens nach dem 2-0, dann war es irgendwie auch schon wieder so, da waren die Dämme gebrochen und dann kam auch nicht mehr so viel.
Müller ist halt einfach so effizient. Das ist einfach so geil. Da macht, legt er dann einen Dreierpack hin. Ja, das war das zweite Tor, das fand ich auch so geil, wo eigentlich, wo man denkt, Lewandowski geht zum Ball und er spielt einfach direkt rein. Das war super.
Müller ist die neue Speerspitze im Sturm. Die Nationalmannschaft macht das ja auch so. Genau. Nee, Mai, seine Qualitäten kennt man ja. Es ist einfach ein einmaliger Typ.
Boah, das war ja dann auch so der Schock, weißt du. Ich habe das Spiel gegen Spanien aus Protest nicht angeschaut, dieses Testländerspiel, weil ich schon so sauer war, dass Lahm sich verletzt hatte. Dann, Felix schreibt mir nach ein paar Minuten, Müller vom Platz, verletzt. So, was? Ramos springt ihm in den Rücken. Was, Ramos?
Kann mir den Ruhm schon wieder vorstellen, wie der pure Hass aufsteigt.
Der totale Hass, ja. Oh Mann, aber das Spiel gegen Frankfurt, ich habe es seit langer, langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel im Radio gehört. Es war tatsächlich sehr witzig, weil ich zu einer Geburtstagsfeier gefahren bin vom Joe, der uns ja auch immer zuhört. Liebe Grüße an den Joe an dieser Stelle. Und es war eigentlich ganz interessant, mal wieder so zu hören. Natürlich habe ich es dann danach nochmal in voller Länge angeschaut, aber war ganz witzig, das mal wieder so zu hören.
Ja, ich bin ja noch regelmäßiger live aus dem Stadionhörer auf Bayern 1. Wird nachher auch noch genannt werden. Das ist ja so der Klassiker. Ist auf jeden Fall cool, auch die Moderatoren, wie die immer abgehen, immer nett anzuhören. Aber ja, man hat doch irgendwie einen wirklichen Eindruck vom Spiel zu bekommen, ist tatsächlich schwer.
Ja,
also man muss es dann eigentlich schon sehen. Ja.
Ja, wenn man so ein bisschen zur Aufstellung kommen, wer gespielt hat, Dante hat mal wieder gespielt, Dauerläufer Bernard hat gespielt. Und was mich sehr gefreut hat, dass Ribéry wieder gespielt hat.
Und auch sehr gut.
Saugut. Ne? Die ersten beiden Tore vorbereitet. Götze war auch ganz gut drauf. Tor vorbereitet, Müller super drauf. Und wer abfällt, leider schon wieder. Ein paar Mal war er ja dann ganz gut, war Lewandowski. Weil ich meine, Lewandowski war eigentlich in der Sturmspitze. Und Müller macht 3 Tore, er macht keins.
Ja, war wieder ein unauffälliges Spiel von ihm auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, das ist dann wieder so dieses alte Thema, was wir schon so oft angesprochen haben, dass er oft versucht, den Ball zu halten, dann nicht schnell den Abschluss sucht und er wirkt immer noch nicht so ganz angekommen. Manchmal hat es mir schon ganz gut gefallen, wie er so gespielt hat, aber insgesamt finde ich ihn bis jetzt echt noch nicht so stark.
Ja, wobei, wie gesagt, also ich war ja am Anfang auch immer komplett dieser Meinung und je länger jetzt die Saison gegangen ist, umso mehr ist es einem halt aufgefallen, ja, dass er auch von seinen, glaube ich, so wie er eingesetzt wird vom Pep, eben taktisch ein bisschen anders spielt, als man das vielleicht von ihm erwarten würde. Klar, bestimmt hat Pep auch ab und zu mal mehr die Erwartung, dass ein Tor durch ihn erzielt wird, aber eben dieses sich immer zurückfallen lassen und dort eher im Rückraum zu spielen oder vor dem Strafraum und nicht im Strafraum, das erweckt halt dann auch so den Eindruck für den Außenstehenden, Lewandowski ist doch unser Stürmer, wieso ist er jetzt nicht da vorne und knipst wie Müller oder so. Mal ist sicherlich noch so, dass er noch nicht so komplett im Spiel ist, wie man sich das gerne wünscht. Aber wie gesagt, ich glaube, ein bisschen ist das auch dem geschuldet, dass er eben nicht so eine andere Rolle einfach spielen muss, wie er es, glaube ich, jetzt bisher gewohnt war.
Ja, gut, dass der Prozess ein bisschen dauert, aber mittlerweile haben wir halt dann doch schon fast die Hinrunde gespielt, gell?
Ja.
Und, was er ist, wäre nicht gut und würde Guardiola ihn nicht im System sehen, würde er ja nicht so oft spielen. Man muss ja sehen, er spielt wirklich eigentlich fast immer. Gerade jetzt, wo Pizarro noch verletzt ist. Ich meine, unsere Verletztenliste ist ja, da kannst du ja hier schon die ganze Bude mit tapezieren.
Ja, jetzt, wie du es schon angesprochen hast, kommt der einer nach dem anderen dazu, so ungefähr. Ja, es ist natürlich schade, wobei ich sagen muss, mir ist es dann lieber, er schießt hoffentlich dann in den wichtigen Spielen, vielleicht wird man dann auch überrascht, so weißt, jetzt so gegen Frankfurt 4-0, kein Tor oder insgesamt jetzt die Hinrunde, so wie du es gesagt hast, aber man ist dominant und dann so erstes Entscheidungsspiel irgendwie Champions League und dann macht er ein wichtiges Tor, dann soll es mir recht sein, wenn dann das ein Spätzünder ist, wenn das dann das wichtige Tor dann macht.
Das ist dann wieder im Februar bei Arsenal, der Klassiker, wenn wir wieder im Stadion sind. Auch noch interessanter Punkt, Shaqiri macht dann noch das 4-0, aber Shaqiri ist ja auch so jemand, die Gerüchte verdichten sich jetzt immer weiter, dass er tatsächlich uns verlassen wird, vielleicht sogar schon im Winter.
Ja, jetzt kam ja auch diese Woche, habe ich das gelesen in den News oder in den, die Presse hat ja so ganz provokant getitelt, ist Shaqiri zu dumm für Peps System? Ach, natürlich sehr hart. Ja, aber wir reden ja jetzt auch schon seit Wochen eigentlich darüber und überraschend wäre es jetzt nicht mehr, sag ich mal so. Aber wie gesagt, eigentlich ja schon seit Längerem hat man so festgestellt, er findet irgendwie nicht ins Team, er äußert selber den Wunsch, dass er gerne wechseln würde, wenn er halt nicht so zum Zug kommt, wie er sich das vorstellt. Und das ist ja nicht so, ne? Er schafft es nicht, sich einen Stammplatz zu erarbeiten. Und ja, auch schon von mir in einer anderen Folge gesagt, Ich finde es schade, weil ich immer so große Hoffnung hatte, als der gekommen ist. Mhm. Ich habe mich total gefreut über den Transfer. So ein junger, quirliger Spieler, schnell. Und ich hatte so die Hoffnung, dass der mal jemand wird, der eben auf den Flügeln Robben Ribéry so beerben kann. Und jetzt zeichnet sich ab, dass es wohl leider nicht so ist.
Ja, schade. Es ist ganz interessant. Wir haben auch so eine Analyse, die werden wir euch verlinken, von watson.ch. Und die sprechen an Sachen, die mir auch schon öfter mal, ich will nicht sagen aufgefallen sind, aber die schon bemerkenswert sind. So Dinge, die er taktisch falsch macht. Also zum Beispiel, sie sagen, er bewegt sich im Positionsspiel falsch. Seine Entscheidungsfindung im Passspiel ist oft falsch. Das ist auch sowas, was mir oft auffällt. Dann hält er mal wieder viel zu lange den Ball, spielt den Pass zu früh, zu schnell, weil ich finde eigentlich von seinen Anlagen, der hat da eigentlich alles. Ja. Der ist im Abschluss gut, der kann sich gut durchsetzen, der kann einen geilen Pass spielen, hat auch jetzt diese Saison schon öfter mal geile Pässe gespielt, die zum Tor geführt haben, zum Beispiel auf Lewandowski.
Das war wirklich sehr gut, der Pass. Wobei, zum das Beispiel, hat man jetzt noch nicht so oft gesehen, aber ja, wie du gesagt hast, er ist so stark am Ball und schnell, aber eben auch genau das Thema, die, so dieses Passspiel, eben das ist ja, was dir immer besonders viel auffällt, dieses das lange Ball halten und zu und dann sich festlaufen irgendwie und zu tief gehen und zu spät den Pass spielen oder dann gar keinen Pass mehr spielen und dann doch den Ball verlieren.
Ja, also auch die Laufwege werden angesprochen und hier auch so, wie wir gesagt haben, er übersieht dann oft die Öffnung, also den Moment für den entscheidenden Pass, dribbelt lieber weiter, muss dann am Ende irgendeinen verzweifelten Pass spielen.
Ja, genau.
Und vielleicht ist er da einfach, mein Gott, es ist ja dann quasi wirklich hängt mit der Spielintelligenz eigentlich alles zusammen. Vielleicht ist er da nicht, reicht seine Fähigkeiten da nicht aus. Wobei, ich meine, jetzt bei der Schweiz schon wieder zwei super Spiele gemacht, tolle Tore gemacht.
Genau, wollte ich auch gerade sagen.
Man sieht ihn dann so und dann findet man ihn doch toll, aber
auch bei der WM hat er auch gut gespielt, also in der Nationalmannschaft.
Was ich mich halt frage, wen können wir holen, der seine Qualität 1:1 auch bringt? Weißt du, weil er war ja auch immer so ein Ersatzspieler. Der kam halt mal von der Bank und das hat er, finde ich, auch immer alles gut gemacht. Und meiner Meinung nach musst du erstmal so einen Spieler in der Qualität holen wieder.
Ja, aber so einen, wenn du so einen Spieler holst, dann hast du genau dieselben Probleme, die er auch jetzt hat. So jemand will halt spielen und will vorankommen. Wenn man so jung ist noch, ne, will man spielen und sich zeigen und weiterentwickeln. Und du wirst so jemanden nicht holen können, der sich da auf lange Sicht als Reservist wohlfühlt. Da wird es dann wohl ähnlich gehen. Und ich weiß es nicht, vielleicht, er ist ja auch noch sehr jung, muss man ja auch sagen. Vielleicht sind es diese Qualitäten, vielleicht braucht er da länger Zeit, um sich noch zu entwickeln. Nur beim FC Bayern hast du halt nicht die Zeit, ne? Das ist es halt.
Es wird ja auch in den Medien wird schon Ersatz gehandelt für ihn. Also anscheinend kann er ja für so ungefähr 20 Millionen gehen. In Italien stehen einige Vereine Schlange. Ersatz soll lustigerweise auch wieder von Basel kommen. Und zwar heißt der Spieler, ich selber habe ihn nur einmal gesehen tatsächlich. Der ist 23 und heißt Breel Donald Embolo vom FC Basel. Mhm. Und dann da noch dieses tolle Supertalent Martin Ødegaard. Dieser 15-Jährige, der für Norwegen schon in der Nationalmannschaft spielt und das eine der größten Talente im Weltfußball gehandelt wird.
Naja, aber 15 ist ja.
Wobei hinter dem ist jeder her. Also das wäre dann auf jeden Fall kein Ersatz jetzt, der akut ist.
Nee, überhaupt nicht, oder?
Gar nichts.
Kannst du gar nicht einsetzen jetzt, oder? In der Bundesliga, oder?
Ich glaube auch nicht, dass er in der Bundesliga sofort spielen wird, dann würdest du ihn ja verheizen. Das kannst du einfach nicht bringen.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, 15-Jährigen. Hast du den mal gesehen? Ich meine, es war überall in der Presse.
Ich habe die ganzen YouTube-Zusammenschnitte gesehen.
Aber ist mal so ein komplettes Spiel von ihm, oder?
Nee.
Wo spielt er denn jetzt noch?
Nationalmannschaft und wo spielt er denn? In Norwegen.
Norwegische Liga, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, genau.
Ich glaube, das kannst,
Supertalent.
Kannst du halt nicht vergleichen, ne? Also mit Bundesliga.
Ja, also das wird auf jeden Fall kein 1:1-Ersatz, sagen
wir
so. Wen haben wir dann?
Also ich fänd so einen Spieler total interessant, wenn er zu FC Bayern kommen würde, irgendwo noch aufgebaut werden würde. Das wäre schon, fände ich cool, aber jetzt würde ich jetzt überhaupt nicht sehen für die erste Mannschaft.
Wäre dann auch so ein Spielerkaliber Sinan Kurt, der bei uns ja jetzt auch U19 und so spielt, wo Guardiola auch sagt, ja, der hat auch durchaus das Potenzial, mal hochzukommen, weil das ja auch wirklich so ein offensives Supertalent von Gladbach ist da.
Ja, mir wird jetzt spontan auch niemand einfallen. Also der Einzige, der mir Messi immer nur... vielleicht.
Ja, der fühlt sich nicht mehr so wohl bei Barca.
Ja, wobei, ja, Mai, wer würde zu Messi jetzt Nein sagen? Sagen wir es mal so. Aber wenn man dabei ist, zu sagen, wir wollen einen Flügelspieler, dann ist, weiß ich nicht, ist Messi ja doch, wird er eher in der Zentrale eingesetzt. Wobei ich nicht weiß, vielleicht könnte er auch auf dem Flügel spielen, kann überall spielen. Aber ja,
jetzt tatsächlich auch eher ein Scherz.
Ja. Ja, Reus ist ja der noch am wahrscheinlichsten, dass es wahr wird und der auch von der Qualität halt adäquat ist.
Adäquat, ja, da stehen die Zeichen ja wirklich, aber tatsächlich erst für Sommer.
Wobei der jetzt auch so oft verletzt ist, ey. Ich denke mir jetzt schon, dauernd verletzt. Ja, da denke ich mir jetzt schon langsam, boah, so oft wie der verletzt ist, ey, da muss man ja vorsichtig sein. Das ist halt
die Frage, ob die medizinische Abteilung vom FC Bayern den dann halt einfach hinkriegt, weißt du? Siehe Robben, wo es dann halt auch irgendwann sich so eingependelt hat, dass alles passt. Mhm. Aber das denke ich mir auch, der ist so jung und wirklich auch diese Sprunggelenkssachen die ganze Zeit dauernd hat da irgendwelche Kleinigkeiten.
Ja. Aber das ist halt auch klar, weißt du,
die Spieler, die werden die ganze Zeit gefoult. Die Spieler, die so wie Ribéry und so in diesen Positionen spielen. Wo wir schon bei diesen ganzen Transfersachen sind, was ich ja auch krass fand, dass Joybeck sich jetzt ganz offensiv im Kicker geäußert hat, dass er eigentlich gesagt hat, ja, er hat jetzt genug gelernt beim FC Bayern, er will jetzt den nächsten Schritt machen. Und das finde ich halt sehr schade, weil das ist eigentlich von uns so mit das Top-Talent.
Absolut, und so kommt so aus dem eigenen Stall, da wünscht man sich immer, dass er bleibt und den Weg in die erste Mannschaft findet.
Ja, also, mein Gott, er hat schon super Spiele abgeliefert, manchmal fehlt ihm vielleicht noch so ein bisschen die Konstanz.
Aber er ist auch nicht so lange jetzt, oder, dabei, dass, nee, also, dass er jetzt schon sagt, ja, ich habe jetzt genug gelernt, ich will jetzt den nächsten Schritt machen, ist schon eine krasse Aussage, aber gut.
Er muss sich schnell entwickeln, ja, also mein Vorschlag bei solchen Themen ist halt einfach immer, ja, Vertrag nochmal verlängern, sofort ausleihen.
Ja.
Aber auf gar keinen Fall jetzt verkaufen, also das machen, das halte ich ja für fast grob fahrlässig.
Nee, das wäre total schade.
Ja, gut, ich denke zum Frankfurt-Spiel 4-0 ausgegangen, braucht man nicht mehr viel sagen, endlich mal wieder ein geiler Auswärtserfolg. Ich würde fast sagen, Basti, wir kommen einfach zum Hauptthema der Folge. Zu den Länderspielen willst du da noch ein Wort zu verlieren, Basti?
Nee, denke ich, muss man nichts sagen. Zum Glück hat sich keiner schwer verletzt. Das ist das Wichtigste daran.
Zumindest keiner, der bei den Länderspielen dabei war.
Ja. Bei den Länderspielen, ja, so war das ja gemeint.
Ja.
Das ist schon das Wichtigste daran.
Finde ich auch.
Mei, ey, so das Gibraltar-Spiel war mehr so das Außenrum witzig als das Spiel an sich, wenn man da so hört, ja, alle... Wenn alle Einwohner Gibraltars ins Stadion gekommen wären, wäre es nur dreiviertel voll gewesen. Der Torwart ist Feuerwehrmann, der nächste, was weiß ich, arbeitet in der Werft, das ist dann schon witzig.
Ja, dann, gut. Ja. Aber die beiden Spiele hätte es einfach nun wirklich nicht gebraucht, finde ich. Keine Quali, einfach überhaupt keine Relevanz, einfach.
Ja, eben, man fragt sich, warum ist Gibraltar überhaupt da dabei? Also,
keine Ahnung.
Gut. Nonsens.
Dann lass uns doch zum Themenschwerpunkt dieser Folge kommen, unseren Kindheitserinnerungen. Und ich überlasse dir da einfach mal den Vortritt, Basti. Wie ging's bei dir los mit dem FC Bayern?
Genau, wie ging's los mit dem FC Bayern? Also, es ist gar nicht so einfach, sich da zurück zu besinnen. Das liegt ja schon so viele Jahre jetzt zurück. Ich würde es fangen an mit aktiven Fußballinteresse, so zuschauen, war bei mir eigentlich die WM 90. Da war es aber noch nicht der Vereinsfußball, da war es die Nationalmannschaft und da war es so, Mai, ich kann mich daran erinnern, da gibt es so Klassenfotos bei uns, wo einfach im Sportunterricht ungefähr gefühlt 95% aller Kinder einfach dieses Deutschland-Trikot anhaben. Also da war der Hype einfach riesig. Mhm. Und dann, das war ja 90. Und woran ich mich besonders erinnert habe und woran ich das dann auch festgemacht habe, in welcher Saison das war, dass ich da Bayern-Fan geworden bin, war die Saison 92-93, weil da ist der FC Bayern Zehnter geworden. Ja, also damals habe ich das gar nicht so, war mir das natürlich nicht bewusst, dass das eigentlich außergewöhnlich schlecht ist und für den FC Bayern eine Katastrophe, aber damals bin ich Fan geworden und wie ist man bei uns Fan geworden? Wir waren halt in der Freizeit immer auf dem Fußballplatz und da kommt es auch wieder Bayern 1 live aus dem Stadion zum Zug. Das hat man da, man hat Fußball gespielt und nebenbei stand da am Spielfeldrand das Radio und ist gelaufen. Naja. Man hat halt immer zugehört, ah ja, Tor und geil. Und da gab es bei uns zwei Mannschaften, zwischen denen man sich entschieden hat. Das war der TSV 1860 und der FC Bayern. Ich habe mich für den FC Bayern entschieden. Warum, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es war so und zum Glück. Genau, und damit hat es angefangen. Ja, und dann mei, ist man dabei geblieben. Ne? Und na, einmal klar. Fan, immer Fan sozusagen. hat sich nie geändert. Genau. Und bei dir?
Ja, bei mir die allererste Fußballerinnerung, die ich habe, war die WM 86, aber da weiß ich auch nicht mehr so wirklich was. Tatsächlich dann richtig los ging es bei mir auch mit Thema Fußball, natürlich Jugendfußball. Da kam dann so das Thema Bayern so ein bisschen an den Start, aber so die erste große Fußball-Euphorie war auch WM 90. Da weiß ich noch, jedes Spiel angeschaut, so Anekdoten wie, keine Ahnung, das WM-Finale, meine Mutter schaltet den Föhn an und auf einmal krisselt der gesamte Bildschirm und alle flippen völlig aus. Oder wir gewinnen dann und ich sehe nur noch so meinen Kumpel, den Klausi, da so mit Victory-Zeichen auf der Straße auf mich zurennen, so yeah, Weltmeister, um Abend cool. Nur noch Autokor so. Und am nächsten Tag war das dann auch natürlich Thema in der Schule. Und seitdem hat mich das Ganze einfach so begeistert, dass ich dabei geblieben bin. Dann ging halt ging einfach das Fansein los vom FC Bayern, aber auch von der Nationalmannschaft halt ganz krass. Dann war dann diese EM in England auch, ich glaube, die war tatsächlich aber 96 schon, als wir Europameister geworden sind, da war ich auch einfach völlig begeistert, bin total ausgeflippt. Und so ging es einfach dann los, das Interesse. Es gibt von mir so fünfte Klasse Bilder auch. Da waren wir, da warst du dann, dann kamst du dir auch bald kurz danach dann in unsere Schule, wo ich so mit FC Bayern Pulli dastehe. Total, total übel. Oder FC Bayern Bettwäsche. Irgendwann hatte man einfach alles.
FC Bayern Bettwäsche ist für mich der Klassiker, aber als ich das erste Mal bei dir war, und in dein Zimmer getreten bin, da war auch die FC Bayern Bettwäsche aufgezogen.
Ja, standesgemäß. Aber an die Saison, als wir Zehnter geworden sind, kann ich mich auch noch ganz, ganz deutlich erinnern. Ich weiß auch noch, wie beleidigt ich damals war, als wir 94 in den USA so früh ausgeschieden sind.
Ja, das war da für war mich auch so. Vor allem, ich finde, man konnte das damals gar nicht so einschätzen. Also vorher, für mich war das so, ja, wir sind letzte WM Weltmeister geworden, das ist so ungefähr wie selbstverständlich, dass wir jetzt auch bis ins Finale kommen und dann war das gegen Kroatien, glaube ich.
Ja, da haben wir auch, ich glaube, 3-1 verloren oder irgendwie so war das.
Und wer war da oder mal, eigentlich aus Kroatien kommen ja auch viele gute Fußballer an sich. Ja, logisch. Ne? Nur damals war das, da war für mich, ja, es gibt die Top-Mannschaften, das ist halt Italien, Brasilien, Deutschland so ungefähr. Mhm. Und dass dann so eine Mannschaft einen rauswirft, das war dann schon ziemlich überraschend. Ja. Aber 90, hätte ich gesagt, das war auch, ist auch so eine Erinnerung für mich, dieses Autokorso. Ich weiß, nach dem Finale bin ich so rausgegangen und dann habe ich den Autokorso gehört und das ja, Public, die Leute schreien. Und
Public was. Viewing war noch ein Fremdwort, gab es damals noch gar nicht und so. Nee, aber damals, das war halt einfach auch so dann, wie bei dir auch. Ich wusste halt, ich war in München geboren. Man muss sowieso Bayern-Fan sein. Mein Papa, oder halt nicht Bayern, aber halt Fan von Münchner Verein. Mein Papa war Gladbach-Fan, die fand ich aber halt nie so cool, die waren halt damals auch nicht so gut. Und dann waren tatsächlich damals bei mir in der Clique so oder im Freundeskreis mehr 60er-Fans sogar. Die waren damals einigermaßen cool, auch erste Liga, so Manni Schwabe, solche Leute. Ich muss auch zugeben, ich war relativ oft auch einfach bei 60 mit im Stadion, so in der Kurve gestanden bei den ganzen Leuten, aber die fand ich einfach immer nie so cool. Mhm. Da war es halt einfach so, wir fahren nach München und gehen ins Fußball. Und dann war man schon Bayern-Fan, aber halt einfach vom Spaß her bei 60 auch in der Kurve gestanden. Aber da muss man echt sagen, damals war es halt echt krass, wie viele rechte Leute da waren. Das war der Wahnsinn.
Also da habe ich überhaupt nicht so die Erfahrung und ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so auf dem Fußballplatz war das ziemlich ausgeglichen. Also da waren die Lager gut verteilt. Im Stadion war ich nicht so oft. Mein erstes Spiel
erzähl mal, was war
im Stadion war gegen Gladbach. Mhm. Und ja, das, mein Vater, die Generation, die sind ja noch so die von den goldenen 70ern immer schwärmen oder das erzählen, ne? So Beckenbauer, Netzer und sowas. Und da war ja der Klassiker Gladbach-Bayern. Und da weiß ich auch noch, als wir damals ins Stadion gingen, hat er gesagt, ja, wir gehen gegen Gladbach ins Stadion, weil das ist ein Klassiker. Ja. Ich natürlich nicht gewusst als Kind, ja, hä, Klassiker, was. Egal, Hauptsache geil, erste Mal im Stadion, Olympiastadion. Und ich weiß noch, wir waren dann noch mit einem Bekannten oder über Freunde von uns. Und der war älter als ich, war bestimmt 5 Jahre. Der war ziemlicher Bayern-Fan, also der war auch früher mal in der Südkurve. Als wir dort waren, waren wir gegengerade, also nicht da im Block drin. Mhm. Und wir haben da anscheinend auch, das hat mich auch total verwundert, die Spiele davor nicht so gut gespielt, weil der war so, ja, als wir im Stadion waren, wir haben dann 3-1 gewonnen, war ein geiles Spiel und hat mich natürlich, wenn du das erste Mal in Stadion gehst, gewinnst, ist natürlich super. Und dann hat irgendwann, ja, dann hätte ich doch meine Fahne mitnehmen sollen, weil er hat sie nicht mitgenommen, weil die letzten Spiele so schlecht waren und er meinte, er braucht sie nicht zum Jubeln. Das fand ich auch krass. Und was ich da so total prägnant in Erinnerung habe, ist, wenn man aus der U-Bahn ausgestiegen ist und dann zum Stadion gegangen, im Olympiapark, hat man halt schon an der U-Bahn-Station gehört, wie Bruno Labbadia, ja. Oh, oh. Und das hat sich total, also als Erinnerung bei mir eingebrannt, ja.
Und was ich auch noch sagen muss, ich war ja, es gab noch eine kleine Liebe vor dem FC Bayern, und zwar, als wir in der Türkei gewohnt haben, war ich großer Galatasaray Istanbul-Fan. Eigentlich am Anfang nur, weil die so einen coolen Löwen hatten. Und dann war ich halt mit meinem Papa auch immer beim Training, den ganzen Galata-Fans, das war einfach aus unserer Gegend so, hat Galatasaray gewonnen, alle völlig begeistert, verliert Galatasaray, kann ich mich auch erinnern, dass die teilweise auf unserem Dach vom Auto rumgesprungen sind und haben irgendwelche Pyros gezündet oder was weiß ich.
Ah, ja.
Und da immer der Kampfruf so, oder halt der ja, keine Ahnung, die Gesänge, dieses Schalalalalala. Oh, Chimbombom. Ich habe mal gehört, niemand weiß heute, was dieses Chimbombom überhaupt sein soll. Und sie singen es aber immer noch. Und da gibt es noch eine coole Anekdote. Als ich beim Training war, ich war so ein kleiner blonder Junge. Wenn man in der Türkei einen blonden Jungen über die Haare streicht, bringt das Glück. Und dann war ich im Training und saß da auf so einer Bank. Da war ich 5. Und dann hat mich ein Spieler von Galatasaray derart krass abgeschossen, voll an den Kopf, dass es kommt der Ball auf mich zu und nächsten Moment liege ich einfach nur noch am Boden. Ich hatte es halt wohl vom Ding runter überschlagen und lag am Boden. Und da kamen die ganzen Spieler halt alle her und haben mir danach dann Autogrammkarten geschenkt, weil es halt so schlimm war, dass sie da so einen kleinen, blonden, armen Jungen abgeschossen haben. Und die Autogrammkarten habe ich sogar noch irgendwo, muss ich mal irgendwie einscannen. War sehr, sehr lustig.
Das wäre cool, da. Und was war dein erstes Bayern-Spiel?
Mein erstes Bayern-Spiel tatsächlich war Saison 92, 93, 28. November. Oh, das ist ja fast jetzt 22 Jahre her. Oh mein Gott. 1992 Bayern gegen Karlsruhe, 3-3, relativ lustiges Spiel. Olli Kahn war damals noch bei Karlsruhe im Tor, bei uns so Leute, ja, Bruno Labbadia und Lothar Matthäus. Und da gab es auch noch die coole Anekdote. Wir waren mit den KSC-Fans in der U-Bahn. Und die sind die ganze Zeit halt in der U-Bahn so gesprungen. Und da weiß ich noch, ich war halt da mit meinem Papa, so kleiner Steppke. Wie alt war ich da? Ja, genau 10. Und dann singen die so, ganz München war schon auf ihr drauf. Lolita Matthäus. Und ich weiß noch genau, dass ich einfach nicht gecheckt habe, was mit denen, was die damit meinen, was das zu bedeuten hat, etc. Keine Ahnung. Aber war sehr lustig und seitdem habe ich halt versucht, immer so oft wie möglich irgendwie ins Stadion zu kommen. Wir wohnten ja ein bisschen außerhalb, also schon 2 Stunden eigentlich weg von München. War es natürlich nicht so oft, aber schon 2-3 Mal so in der Saison.
Naja, bei mir war es nicht so oft, weil es war irgendwie mehr da noch, also selbstständig konnte ich mich da ehrlich gesagt nicht organisieren. Da war noch zu jung dafür, geschweige denn sich das leisten. Es war, wie gesagt, das war auch Geschenk von den Eltern und so habe ich das gemacht.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen erzählt, dann würde ich doch sagen, wir lassen doch mal unsere Hörer zu Wort kommen und ich fange einfach mal an, wenn es okay ist für dich, Basti, und zwar auf Twitter. Der Fischer 89 Martin hat ein schönes Bild gepostet von ihm und seinem Cousin, wie sie so eine Jubelpose einnehmen, Bayern gegen Dortmund 9-1, und er hat danach noch geschrieben, das eine Tor haben sie den Dortmundern noch gegeben, damit es schön realistisch ist. Ja, da war eben die Frage nach Fotos und Kindheitserinnerungen rund um FC Bayern. Das erste Spiel kommt danach auch noch. Hast du auch noch einen Fall?
Musst ja auch nicht alles vorlesen, aber von Facebook. Der Manuel schreibt, seit ich mich erinnern kann, bin ich Bayern-Fan. Mein Vater und mein Opa haben mich schon früh ins Oli mitgenommen. Ich glaube, beim ersten Mal war ich 6. Es war einfach schon vorbestimmt, von welchem Verein ich Fan werde. Das prägnanteste Erlebnis als kleiner Bub war mal ein Training, das ich gesehen habe, danach Autogramme von den Idolen zu bekommen. Das war das Größte. Ja, das ist, glaube ich, also muss ich sagen, bei mir war das jetzt nicht, bei dir, du hast ja schon gesagt, dein Vater war eigentlich Gladbach-Fan, also kommt nicht aus der Familie. Und muss sagen, bei mir ist es auch nicht so. Mein Vater, der war nicht so der Riesenfußball-Fan. Also vererbt wurde es bei mir nicht, aber das, die so zum FC Bayern zu kommen, gibt es, glaube ich, oft. Also, ja, dass Leute halt, auch. Da sind schon Vater und Opa schon Bayern-Fan und dann kommt man da als Kind, rutscht mal automatisch rein.
Das sagt zum Beispiel auch MT Online 70, Bayern-Fan wird man Kraftvererbung. Ich von meinem Vater und meine beiden Kids von mir. Passt doch gleich. Und den Pascal gleich 72 nehme ich auch gleich noch mit. Dank Urlaub am WM 2006 in München in den Genuss gekommen und heute 11 Spiele besucht. 17 Jahre alt, mein Gott, der hat noch sein ganzes Leben vor uns. Vor sich, wir sind ja schon alt und verbraucht. Wer schreibt noch auf Facebook?
Der Michael schreibt, als Kind wohnte ich bei Aschaffenburg, gerade noch Bayern, ging aber in Hessen in die Schule. Dort waren fast alle Kickers- oder Eintracht-Fans. Da musste ich schon aus Prinzip zu den Bayern halten. Zudem, dass gerade die große Zeit von Breitner und Rummenigge war, da fiel mir die Wahl nicht schwer. Und ja, ich weiß, Aschaffenburg ist nicht richtig Bayern, sondern Unterfranken. Aber solche Unterscheidungen sind einem 10-Jährigen relativ egal.
Ja, das kann ich verstehen. Der Nikolas sagt dann noch, als Nationalmannschaftsfan fing ich 92 nach der EM an, mich für die Bundesliga zu interessieren. Da war dieses Team vom 1. bis zum 33. Spieltag Tabellenführer und dann abgefangen von den Fischköpfen. Ungerecht. Also wurde ich Bayern-Fan. Also, dass es bei Bayern ungerecht zugeht und man deswegen Fan wird, ist schon sehr, sehr geil. Ja, und dann haben wir natürlich auch gefragt, ja, was war denn so euer erstes Spiel? Und ich denke, da gehen wir mal einigermaßen schnell durch. Aber ich mach mal weiter mit dem Felix Omania 96, der mein 2:1 gegen Cottbus 2005 Bastian Schweinsteiger Fußballgott.
Der Matthias schreibt, Bayern Rostock 0:1, das schlechteste Spiel ever im alten Olympiastadion. Meine Kindheitserinnerung. Beiden heutigen Schwager und meine Schwiegermutter waren riesige FCB-Fans mit Bravo-Starschnitt über dem Bett. Ich war circa 13 und die Currywurst, die meine Schwiegermutter damals machte, war echt lecker. Also musste ich mich mit dieser Familie gut stellen und wir schauten zusammen den Pokal der Landesmeister. Eine Liebe war geboren bis heute.
Das ist romantisch. Jan 666, Fortuna Düsseldorf, FC Bayern München 95-96, 0-2. Damals Hamann und Klinsmann. Ich muss ja auch sagen, Klinsmann war so der Mann, der mich auch dann nochmal so ganz groß zu Bayern gebracht hat. Habe ich auch heute noch mein Trikot mit Klinsmann drauf hinten. Das war einfach ein Riesenhype damals, obwohl er ja gar nicht so wahnsinnig gut eingeschlagen hat.
Aber ja, das stimmt, war schon Hype. Ich finde aber, da haben die auch viel vom Hype aus der Nationalmannschaft mitgenommen. Ja. Also zum Beispiel, ich war auch da Matthäus-Fan und der hat ja dann auch nochmal bei Bayern gespielt, nachdem er bei Inter Mailand war. Und da hat er eigentlich seine beste Zeit auch schon mehr oder weniger hinter sich gehabt, aber einfach dieser Fame von 1990, der hat da noch mitgeschwungen. Und
das ist gut, Basti. Ich freue mich, dass du auch so ein Anglizismen-Fan bist wie ich. Weil mir wurde immer vorgeworfen, redet mal Deutsch hier im Podcast, Basti. Der Fame.
Ja. Aber wie gesagt, wäre ja auch, und da, das war für mich auch so, als der Labbadia wieder als Trainer in die Bundesliga gekommen ist, das fand ich einfach cool. Nur deswegen, weil Bruno, ich genau, Labbadia. Das ist für mich einfach ein Mega-Klassiker.
Ja, mach doch weiter.
Der Ralf schreibt, im Olympiastadion gegen den HSV 1-0 für Bayern. Ich hatte damals per Zeitungsanzeige eine Mitfahrgelegenheit in einem gemeinsamen Bus der Zeller HSV und Bayern-Fans. Die Übernachtung in der Jugendherberge. Auf dem Rückweg hatten einige Mitfahrer in einer Raststätte geklaut. Da durften wir noch 4 Stunden auf dem Polizeihof verbringen.
Oh Gott. Ja, das ist schön, wenn man dann mal bei so einem Spiel dann mit dabei ist, ganz am Anfang. Der Ran Flack sagt, FC Bayern Juve Champions League 2004 in der 90. kann Kahn den Ball nicht festhalten. 0-1 der Piero und der Kreuzbandriss von Görlitz natürlich. Okay. Eieiei.
Christian schreibt, 13.04.1991, Bayern Werder Bremen 1-1, sind mit dem Auto aus Berlin gekommen, hatten sogar eine Panne, wo mein Vater nochmal zurück musste, um ein neues Auto zu besorgen. Ich war damals erst 6 Jahre alt. Wir standen in der Süd, okay, ich auf Treppe am Olympiastadion beim Ordner, habe davon auch noch ein Foto.
Ja, cool. Oh, süß. Der Sasch 0387 schreibt, Saison 94-95, 1. FC Köln, FC Bayern 3-1. Damals Thiam, Bubble, Toni Polster, Doppelpack.
Der Ralf, das war mit sehr jungen Jahren, Olympiastadion 31.03.1984 im zarten Alter von 4 Jahren.
Boah.
Gegner FC Köln, Endergebnis 4-2 nach 0-2 Rückstand.
Boah, also das ist, jetzt bin ich so dezent neidisch.
Also ich glaube, da könnte ich mich kaum mehr dran erinnern.
Oh, aber hier, der B4 Denser, der war am 31.05.1980 im Stadion. 34. Spieltag, FC Bayern Eintracht Braunschweig 2-1. München wird erstmals seit 1974 wieder Meister. Geil. Also da war ich noch nicht mal geboren, war der schon im Spiel.
Das ist natürlich hier der Maxi, auch ein Klassikerspiel. Bayern 1860 1-1. So ein Derby im Stadion.
Und Joe Linio schreibt, Europapokal der Landesmeister 81-82, Halbfinale Rückspiel, FC Bayern ZSKA Sofia 4-0, 2 Tore Breitner, 2 Tore Rummenigge. Boah, Legenden am Werk einfach.
Ja, das war noch vor der aktiven Fanzeit von mir.
Ja, bei mir auch absolut. Hast du noch einen am Start?
Michel, Mai 99 Barcelona. Ergebnis verdrängt.
Schade, dass man das machen muss, gell? Und der Offensivpapst, das ist mein letzter Twitter-User, vielen Dank für alle eure Einsendungen. Am 12. November 1997 SV Lippstadt, FC Bayern 3-3. Hast du noch einen?
Lippstadt. Tommy Montana, 20.10.2001, Bayern Lautern, mein Lieblings- Spieler Brazzo traf da doppelt und Pizza auch.
Salihamidžić, Brazzo und Pizza, das sind doch die geilen Sportler-Namen. Das war bei uns am Bolzplatz auch immer so. Einer hieß Magnum oder sowas. Magnum Semmel. Brazzo Pizza. Es ist einfach super. Ich liebe es. Ja, vielen Dank für alle eure Einsendungen. Es ist echt toll, wenn man dann die ganzen Bilder und Nachrichten kriegt. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch sonst eine prägende Erinnerung, Basti, in deinem FC Bayern-Fan-Sein?
Was ich jetzt vorhin noch nicht erwähnt habe, das fand ich auch immer total cool im Olympiastadion. Damals, wenn da ein Tor gefallen ist, dann haben die über die gesamte Südkurve das Trikot so hochgezogen, so ein großes Bayern-Trikot. Das fand ich immer total cool und das vermisse ich auch, dass das leider im neuen Stadion sowas nicht gibt. Das ist ja praktisch wie für jedes Tor eine Choreo, so ungefähr.
Naja, okay, ja gut. Aber was ich nicht vermisse, ist immer die Werbung. Was war das eigentlich mit diesem Müllerbrot für ein Schmarrn? Müllerbrot.
Ja, man vermisst auch nicht, dass man ewig weit weg saß und im Regen und so. Das ist ja ganz klar, dass.
Aber was halt schon abartig geil war, man konnte halt einfach hingehen in den allermeisten Spielen und Fußball schauen. Also, und es war halt damals, ich glaube wirklich 10 Mark, du konntest einfach in die Südkurve oder halt in die Nähe der Südkurve gehen, dich hinstellen und Fußball schauen. Das war halt einfach wahnsinnig cool, fand ich.
Ja, man hat halt noch Karten gekriegt, das auch.
Genau. Da war und das Olympiastadion hat einfach so einen ganz eigenen Charme. Das ist einfach halt wirklich eine pure Schönheit, das Stadion.
Ja, da gehört dann auch das Ganze außenrum, der Park dazu. Aber man muss auch sagen, die Allianz Arena, das ist auch ein einzigartiges Stadion.
Ja, klar, ist auch einzigartig, aber was mir auch noch einfällt, einmal bei einer Meisterschaftsfeier, das muss auch irgendwann so, boah, ich weiß es gar nicht mehr, in den 90ern halt irgendwann gewesen sein, da war auch Meisterfeier am Marienplatz und die Bayern kamen gerade an, da war halt alles so abgesperrt mit Polizei und dann war es so ein ganz cooler Herdenmoment. Ein paar Leute haben angefangen, einfach über die Zäune zu springen und ich einfach überhaupt nicht nachgedacht, auch hinterher, voll zum Bus hingerannt, dann wurden wir voll von der Polizei eingekeilt und so 20 Leute und ich so total kleiner Typ.
Oh, der Hul.
Da auch mit dabei, dann weiß ich noch, dann war Thomas Helme am Bus und hat mir die ganze Zeit so zugewunken, dass ich keine Angst habe.
Oh. Cool. So war ich da nicht dabei. Was mir sonst noch einfällt zum Beispiel, wurde jetzt ja wieder aufgesetzt, glaube ich, aber damals, so wie Bayern 1 im Radio live aus dem Stadion gehört hat, gab es damals ja RAN, was wir immer angeschaut haben Ich glaube, sogar RAN gibt es ja mittlerweile wieder.
Ja, aber die Marke ist wiederbelebt, glaube ich, für Länderspiele.
Aber war ja auch weg eine Zeit lang. Aber das war auch irgendwie so, ja, so wie Sportschau hat man halt dann RAN geschaut. Daran erinnere ich mich. Und Mais hat jetzt nicht direkt mit dem FC Bayern zu tun, aber auch ein lustiges Erlebnis. Mein erstes Fußballspiel, kann ich mich noch erinnern, weil wir haben da erstens 10-1 verloren oder so. Es hat total geschifft und war ein regnerisches Spiel. Und ich konnte noch nicht selber meine Schnürsenkel binden. Das
war auch noch ganz witzig. Sehr, sehr geil. Ja, das ist natürlich, was mir, wo ich auch nicht auch noch oft denken muss, was es für ein Hype damals um Zickler gab und so Leute wie Rocky Santa Cruz, da war das auch noch so ein richtiges Teenie-Thema. Da weiß ich noch, da war ich im Training öfter mal und da waren dann so riesige Plakate, Alexander Zickler, Mädchen-Fanclub und sowas. Da ging es halt voll ab, aber klar, das waren dann so Leute wie Zickler, Santa Cruz, Scholl auch, so halt richtig, die auch dann, wie du schon gesagt hast, Bravo-Starschnitt hatten etc. So diese Zielgruppe bedient man heute eigentlich nicht mehr so wirklich deutlich.
Ja, bei uns jetzt nicht, ne? Wenn man so einen Cristiano Ronaldo oder einen David Beckham anschaut, die haben das natürlich ins Extrem getrieben. Mhm. Weiß nicht, eigentlich Götze könnte so ein Typ sein, oder? Der
ja, aber könnte sein von der Optik schon, weil wir haben es ja schon oft gesagt, so ein bisschen der aus wie Justin Bieber. Aber er kommt nicht sympathisch genug rüber für mich, finde ich. Ich weiß nicht, so die richtige pure Sympathie ist der einfach nicht.
Boah, ja, aber die Mädels, die entscheiden ja immer vielleicht
anders. Völlig rational.
Ja, die entscheiden einfach nach der Optik.
Na ja, gut, dann würden sie sich wahrscheinlich auch nicht für Mario Götze entscheiden, ganz ehrlich.
Ja, weiß nicht, ich finde schon, dass der so ein Typ dafür wäre. Weiß nicht, sonst. Ja, Scholli war halt schon so ein spezieller Typ. Gut. Ja. Wenn ich so den Kader anschaue von der Saison, die ich jetzt da erwähnt hatte, ist auch ganz interessant. Hatte ich natürlich auch nicht so in Erinnerung, dass damals auch Jupp Heynckes Trainer war. Dass der dann nochmal so viele Jahre später nochmal mit dem FC Bayern Trainer wird und dann so erfolgreich.
Oh ja.
Hätte man damals bestimmt auch nicht absehen können.
Nee, vor allem bei der Trennung halt, die es dann damals auch gab.
Ja. Bruno Labbadia wurde ja schon genannt. Dann zum Beispiel Olaf Thon, das war für damalige Zeit bei uns auch so einer der Superspieler, auch wenn der eigentlich so von einem der Erzrivalen so gekommen ist. Daran kann ich mich auch noch erinnern, wie man die gefeiert hat sozusagen. Und der Effe.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz ein paar News, bevor wir noch zur beliebten Kategorie, will ich überhaupt nicht sagen, der Erfolgsverletzungen kommen. Heute überraschende PK, das haben eigentlich schon alle gewusst, Matthias Sammer hat seinen 2015 auslaufenden Vertrag um 3 Jahre bis 2018 verlängert. Basti, was sagst du dazu?
Ja, Mai, also hat sich jeder schon gedacht. Ich finde es cool, weil ich schon immer so ein Sammer-Fan bin, eigentlich auch schon bevor er bei uns war, weil ich es immer cool fand, wie der in der Öffentlichkeit aufgetreten ist irgendwie, dass der da auch mal angeeckt ist und seine Meinung einfach gesagt hat in Interviews und sich nicht blöd von der Seite hat anreden lassen. Hatte ich immer das Gefühl auch bei ihm, dass der halt sehr kompetent ist und ja, er hat diesen unglaublichen Ehrgeiz auch irgendwie, der immer cool ist.
Was er jetzt genau macht,
genau,
für was er zuständig ist, weiß ich ja schon bis mal heute nicht so genau.
Ich hab mir schon überlegt, wir müssten eigentlich mal eine Special-Sendung machen und nur recherchieren, was macht der Matthias Sammer beim FC Bayern.
Vielleicht kriegen wir ja ein Interview mit ihm dann so, Herr Sammer, Hand aufs Herz, was machen Sie eigentlich?
Ja, das wäre doch mal interessant, da müsste man mal aufklären.
Das ist eine Frechheit.
Ich fand es aber total witzig.
Ich grantle,
ja. Heute habe ich noch auf FCB-TV gesehen, der Hopfner hat gesagt, ja, der Vertrag, jetzt kann mit der Arbeit begonnen werden oder jetzt kann die Arbeit beginnen. Ja, hat dann auch so da reingefasst, ja, okay, anscheinend hat er aber bisher noch nichts dort gearbeitet, ja, wenn er jetzt damit beginnt.
Sag ich doch, oh mein Gott. Dann noch 2 interessante Links für euch. Wir werden die natürlich wie immer bei uns unter erfolgsfans.com verlinken. Wer mehr über uns erfahren will, liked uns auf Facebook, folgt uns bei Twitter etc. Einmal das interessante Interview mit dem SZ-Magazin Philipp Lahm, geht er so ein bisschen ein auf die WM, was ist alles passiert, die Anfeindungen gegen ihn. Ist wirklich sehr interessant, unbedingt durchlesen. Am Ende erfährt man zum Beispiel auch, dass mit ihm im Finale kein anderer Spieler das Trikot tauschen wollte. Eher traurig ist. Und dann noch ein spannender Artikel, mal mich interessiert es immer, wie wird der FC Bayern im Ausland wahrgenommen? Wir machen ja gerade sehr viel in den USA, da werden jetzt auch Jugendakademien gegründet und auch in den USA nimmt man uns dadurch jetzt tatsächlich wesentlich krasser wahr. Die Sports Illustrated, eines der größten Sportmagazine, bekannt eigentlich nur durch leicht bekleidete Damen auf dem Titelcover, macht jetzt ein riesen Feature bei uns. Jeden Monat ein neues Kapitel. Inside the Supercups, how Bayern Munich emerged as a world power.
Aber das ist interessant, dass du sagst, weil ich habe auch diese Woche ein Interview mit dem Seehofer gehört im Radio und der fährt ja jetzt mit einer Delegation nach China, um da deutsche Interessen zu vertreten und da hat er auch gesagt, ja, sind natürlich auch Vertreter vom FC Bayern, der Edelmarke aus Bayern dabei, um Bayern dabei, zu repräsentieren, dann sind ja schon wieder Freundschaftsspiele und Zeug, Werbetour in China geplant
und alles. In China haben wir ein paar mehrere Millionen Fans auch schon in den sozialen Netzwerken, also wir der FC Bayern. Also ich. Genau. Ansonsten gut, dass Uli Hoeneß wieder einen Anstellungsvertrag in der Nachwuchsabteilung erhält. Haben wir ja schon gesagt. Basti hat noch aufgeschrieben, dass Badstuber eine Erlebniswelt ist.
Ja, also wer den Holger mal live treffen will, der sollte jetzt diesen Sonntag in die Bayern Erlebniswelt gehen, dann habt ihr die Chance dazu.
Wir gehen hin, Basti.
Sollten wir machen. Ich muss eh in die Erlebniswelt.
Okay, dann gehen wir am Sonntag in die Erlebniswelt.
Und berichten.
Geben Badstuber ein Küsschen.
Ja, das kannst du dann übernehmen. Mal schauen, ob er sich so nah an sich ranlässt.
Ich nehme die Jungs mit. Jawohl. Okay, cool. Das ist eine coole Idee. Ich bin dabei. Ja, und dann, du hast noch ein paar andere Sachen.
Was ja eigentlich eine ganz erfreuliche Nachricht ist, mal als Ausnahme nicht, dass sich jemand verletzt hat, sondern dass Spieler auch wieder auf dem Weg der Besserung sind. Und zwar der Schweini war wieder im Training. Da Rummenigge hat sich eigentlich erst recht positiv geäußert, so, ja, der wird auf jeden Fall noch dieses Jahr spielen. Ich habe heute aber auch noch mal so ein Pep gehört, da hat sich der schon wieder ein bisschen relativiert. So, ja, man muss schauen und wir wollen nichts überstürzen. Ist natürlich auch,
bitte nicht.
Auch also, gut, genau der Meinung sind wir auch. Also wer mehr sehen, cool ist es einfach, dass er wieder trainieren kann und dass das scheinbar auf dem Weg der Besserung ist. Alaba wurde ja auch erfolgreich operiert, scheint auch dann ab nächster Saison wieder dabei zu sein.
Ja, unsere Verletztenliste ist wirklich der Wahnsinn. Wir können ja jetzt eigentlich gleich nahtlos zu Erfolgsverletzungen übergehen, weil das war halt wirklich dann der Hammer, unser Dauerläufer, unser Kapitän, endlich mal nicht mehr in der Nationalmannschaft dabei. Was macht Philipp Lahm? Bricht sich, genauer gesagt, das rechte obere Sprunggelenk und fällt jetzt erstmal in den nächsten Monate aus. Und das ist wirklich tatsächlich ein Hammer.
Ja, schon auch jetzt erst Alaba-Ausfall, jetzt noch Lahm.
Genau.
Lahm immer eine Säule in unserem Spiel. Ja. Und ja, auch so ein Schicksalsschlag sozusagen. Man hört, vorher hat er noch Interviews gegeben, ja, er ist froh, dass er jetzt nicht zur Nationalmannschaft muss, weil er merkt jetzt schon wieder seinen Körper. Klar, jetzt die Saison läuft jetzt schon lang, die Spieler haben alle viele Spiele gemacht. Erschöpfung macht sich breit, er ist froh, jetzt mal Pause.
Gerade mit der WM halt auch.
Genau, sich erholen und zack, Verletzung, echt üble Nachricht. Und
ja, das stimmt, Lahm und Alaba trifft sich natürlich extrem schlecht, weil zuletzt beide eigentlich im Mittelfeld gespielt haben. Ja. Wenn Schweinsteiger jetzt halt auch nicht da ist, da wird es langsam echt eng. Also da, ich glaube tatsächlich, dass jetzt so Leute wie Joiberg und so da ran müssen, dann im Mittelfeld. Wir haben halt eigentlich nur noch im Prinzip Alonso. Klar, es haben auch so Leute wie Rafinha schon in ihren anderen Vereinen defensives Mittelfeld gespielt, aber auch ihn werden wir brauchen. Wir werden Rafinha und Bernard jetzt für außen brauchen oder wir spielen mit einer Dreierkette.
Genau, das ist es dann auch, ne? So für die Flügel.
Langsam wird's echt eng und die Verletzung von Lahm. Der FC Bayern hat gesagt, 2,5 bis 3 Monate. Ich habe mich echt schwer getan. Normalerweise es ist relativ leicht, Sportler zu finden, die eine ähnliche Verletzung hatten wie Lahm. Aber da war es echt schwer. Jemand, der sich wirklich das obere Sprunggelenk gebrochen hat, kommt nicht so oft vor. Ich habe dann schlussendlich doch zwei Spieler gefunden. Einmal, die man auch kennt, oder den einen mehr, den anderen weniger. Einmal Bastian Ochipka. Der hat sich 2011 auch den rechten oberen Knöchel gebrochen. Bei dem war es tatsächlich so, dass er vom 20. Februar bis 20. September, gut, da war dann natürlich auch die Sommerpause etc. dabei, aber der hat 212 Tage kein Fußballspiel gemacht. Bei dem war es aber auch so, das kommt immer darauf an, der wurde operiert, dann wurden ihm eine Platte eingesetzt und Schrauben und die müssen dann nach einem Jahr wieder operativ entfernt werden. Und dann ist das alles immer ein ziemliches Problem, aber so eine... Ein anderer, der sich so verletzt hat, das war ein Spieler namens Luis Nangwat Mapop. Der hat sich das auch genauso zugezogen und der war aber auch 102 Tage außer Gefecht, 22. September bis 2.1.2012. Also. Das
ist schon eine lange Zeit.
Ja, also bin ich gespannt. Ich denke mal nicht, dass der vor Februar wieder ein Spiel macht, der Lahm. Muss man halt echt aufpassen anscheinend, weil das ist jedes Mal, kann komplett unterschiedlich laufen. Du musst schrauben, nicht schrauben, da was rein, das kommt total drauf an, das kann ich noch nicht einschätzen.
Ja, und dann ist es natürlich auch so, je älter Spieler sind, ne, umso länger braucht es dann auch, um so eine Verletzung auszukurieren. Das ist einfach total blöd. Wie genau ist das denn eigentlich passiert?
Das war einfach so ein Trainingsding, oder? Also ich glaube, ohne Einwirkung des Gegners, umgeknickt quasi und dann gebrochen und einfach super, super bitter.
Ja, es ist einfach scheiße.
Jetzt ist halt die Frage wirklich, was machen wir? Also ich Alonso, da muss man einfach aufpassen, dass er sich nichts tut. Auf dem Transfermarkt wollen wir anscheinend nicht mehr aktiv werden. Gut, wir könnten es erst in der Winterpause machen. Mhm. Wir müssen uns jetzt retten quasi in die Winterpause. Ich kann es ja nicht mehr hören, wenn so Leute so sagen, es war jetzt der optimale Zeitpunkt für so eine Verletzung. Es gibt für eine Verletzung keinen optimalen Zeitpunkt, weil du musst ja, wenn es jetzt heißt 2,5 bis 3 Monate Pause, wir müssen ja auch erstmal warten, bis es wieder der Spieler wieder seine Topform erreicht hat. Und das kann dann auch umso länger dauern. Ich meine, ich erinnere mich, als Lahm seine erste schwere Verletzung hatte, das war damals ein Kreuzbandriss, hat es auch gedauert, bis er da wieder rausgekommen ist.
Ja, es ist einfach blöd. Es ist jetzt halt, wie du gesagt hast, jetzt bekommen halt die Jüngeren eventuell mal eine Chance. Und dann muss man sehen, wie die das machen. Aber
ja, wir haben Philipp jetzt noch Lahm ein hartes Spiel.
Kann man nicht ersetzen. Also du wirst auch niemanden einfach noch einkaufen können. Oder nochmal so ein Glücksgriff wie so ein Alonso. Wird man wohl kein zweites Mal machen.
Ja, ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch nochmal diese ganze Shaqiri-Sache beeinflussen, dass er vielleicht doch nicht gehen darf oder man muss wirklich jemanden holen. Aber ich glaube, Joyberg wird jetzt dauerhaft spielen bei uns.
Ja.
Der muss jetzt eigentlich spielen, sonst kann ich mir eigentlich keinen anderen vorstellen.
Ja, im defensiven Mittelfeld konnte halt Rode auch noch spielen, ne?
Ja, genau. Stimmt, Rode.
Ja.
Rode gefällt mir eigentlich auch immer sehr gut, wenn er spielt.
Hat halt sehr wenig gespielt, aber also...
Wenn wir ihn gesehen haben, war er toll.
Genau. Und... Ich fände es eh schön, wenn die Jungen spielen könnten. Natürlich, unter den Bedingungen ist natürlich scheiße. Ich würde es mir eher wünschen, wenn man Spiele schon dominiert, dass man dann halt die mal einwechselt, so ab öfter.
Mhm.
Aber ja, bisher haben sie es gut gemacht. Also muss man sagen, auch wir haben ja auch schon letzte Male gelobt, so ein Bernard, also die ganzen Jungspieler, die machen eigentlich echt ihre Sache sehr gut.
Ja, bittere Sache, aber wird man jetzt sehen. Zum Glück tatsächlich, die Champions League sind wir schon durch. Mei, DFB-Pokal steht auch nichts Schweres an. Liga stehen wir eh gut da. Wie gesagt, das Spiel gegen Leverkusen. Schauen wir mal.
Ja.
Wir haben einfach den Kader und die Stärke im Kader, dass wir das alles lösen können, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es halt schon krass, was gerade, meistens denkt an so Leute, Martinez, Schweinsteiger, Thiago, Bartstuber, das sind ja alles so Leute, die auch da gespielt haben. Jetzt Alaba und Lahm, ne? Das ist ja wirklich, das sind sieben Leute, das ist unfassbar.
Absolute Stammspieler, einfach, ne? Also Leistungsträger.
Das ist halt auch die Frage, woher das kommt. Da merkst du dann einfach auch, die Spieler haben viel gespielt, lange WM gehabt teilweise. Mhm. Das ist krass. Und Lahm war eigentlich so ein Dauerläufer, der eigentlich so im Prinzip unkaputtbar war. Von dem her spannend. Tut mir sehr leid für ihn einfach, dass es ihn jetzt so getroffen hat. Das ist für uns ein schwerer Schlag, weil er hat einfach wirklich außen, im Mittelfeld, überall immer wichtig, immer gut, immer spitze.
Das ist einfach ein Wahnsinnsspieler. So.
Ja.
Wo man es ja auch erst sieht, wie wahnsinnig er fehlt, ist ja auch zum Beispiel Nationalmannschaft.
Ja, klar.
Das ist einfach eine Lücke, die kannst du nicht so füllen.
Das ist unmöglich, ja. Gut, ich würde sagen, wir haben fast genug geredet, Basti. Lass uns noch eine kurze Vorschau machen auf die nächsten Spiele. Am 22. November 15:30 Bayern gegen Hoffenheim. Der erste Test jetzt wieder mit den ganzen Verletzten etc. Ja. Auf der Kippe stehen noch Neuer und Boateng.
Ja, wobei, weiß ich nicht, das sind eher leichtere Blessuren, oder? Die haben.
Ja, anscheinend können sie höchstwahrscheinlich spielen.
Also, ich gehe davon aus, dass wir da 2-0 gewinnen.
Dann spielen wir am Mittwoch dann quasi in Manchester, Manchester City gegen FC Bayern München. Da muss ich sagen, gehe ich tatsächlich eher von einer Niederlage aus. Wir werden wahrscheinlich fast mit einer B-Mannschaft spielen, wie damals halt auch schon unter Heinkes. Vielleicht ein gutes Vorzeichen. Haben wir da auch, glaube ich, 2-0 verloren. Und für die geht es halt noch um alles,
ja,
ums Weiterkommen.
Ich denke mal, ein Hauptgrund, warum ich es ähnlich sehe wie du, ist einfach, dass wir schon durch sind.
Genau.
Für uns geht es um nichts mehr. Die spielen daheim. Es geht noch um alles und müssen sich zeigen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir verlieren. 1-0.
Ja. Und dann noch am 29. November Hertha BSC gegen Bayern. Gut, die Hertha ist momentan einfach nicht gut drauf. Wenn wir in Normalform da anreisen, sollten wir das auch locker erledigen.
Ja, da können so ein 3-0.
Okay, gut, jetzt ist es, eigentlich wollten wir nur eine ganz kurze Folge machen, weil wir ja noch unser Pro Evolution Soccer Spezial haben, aber jetzt sind es doch schon wieder fast 55 Minuten geworden.
Eine Basti. Frage hätte ich aber noch für dich,
Basti.
Und zwar, es gab ja die Nominierung zum Weltfußballer.
Oh, ja.
Und vom FC Bayern 6 Spieler nominiert, Schweinsteiger, Robben, Neuer, Müller, Lahm und Götze. Madrid hat gleich viel. Hätten sie den Groß nicht geholt, hätten wir mehr.
Oh, danke, eingekaufter Nominierter.
Was ist denn dein Tipp? Ich glaube deine Meinung schon zu kennen und teilen ja die meisten. Aber lass mir diese Persona mal außen vor vom FC Bayern. Wer findest du, hättest du da am meisten verdient?
Boah, vom FC Bayern, also dieser Ballon d'Or ist ja einfach lächerlich. Den wählen die Trainer und die Kapitäne aller FIFA-Mitgliedsländer. Viele davon kennen wahrscheinlich die Bundesliga überhaupt nicht. Vielleicht ist der Vorteil jetzt ein bisschen größer durch die WM, dass es da so ein bisschen im Mittelpunkt gekommen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den Bayern-Spielern Messi oder Ronaldo überholen kann.
Wie gesagt, deswegen
weil die einfach schon so eine Bekanntheit haben, dass das nicht möglich ist.
Deswegen habe ich ja schon mal gesagt, lassen wir mal
momentan,
die Persona außen vor.
Momentan wird ja Neuer so gehandelt als Spieler, der da vielleicht gewinnen kann.
Ich denke halt ein Torwart.
Halte ich für extrem schwierig. Er hat sich natürlich durch die WM schon in den Fokus gespielt, aber glaube ich nicht, dass er da eine Chance hat. Von unseren anderen nominierten Götze kannst du völlig vergessen. Wird niemals Weltfußballer werden. Philipp Lahm, vergiss es, ein defensiver, so unscheinbarer, so unvermarkbarer Spieler kann es auch nicht werden. Am ehesten, Schweinsteiger wird es auch nicht, vergiss es, keine Chance wird es nicht werden. Wer fällt noch auf, wenn dann Robben, Neuer, Müller? Ich tippe, ja, es könnte schon sein, dass zum Beispiel Neuer Dritter wird. Das lasse ich mir noch eingehen, aber nicht höher.
Aber
Robben, meine persönliche Meinung wolltest du.
Genau, ich wollte jetzt gar nicht den realistischen Tipp, weil da sehe ich es ja ähnlich wie du. Das ist ja auch der Konsens eigentlich so in den Medien, ne? Dass eben heute, glaube ich, habe ich es erst im Radio wieder gehört, auch ja, kann denn überhaupt jemand, der nicht so im Fokus steht wie ein Cristiano Ronaldo, dort gewinnen? Nein, eher nicht. Aber ich meinte jetzt, wen würdest du halt von unseren Bayern-Spielern jetzt sagen, der hätte es eigentlich von denen am meisten.
Finde ich ganz schwer. Also Götze würde ich tatsächlich rausnehmen. Lahm, Schweinsteiger würde ich es einfach gönnen aus der Historie. Weltklasse, Leistungen, Lebenswerke, die sie abgeschlossen haben. Robben macht dauerhaft unfassbar Alarm in der Nationalmannschaft, bei Bayern auch. Müller sowieso auch jetzt wieder bei der Weltmeisterschaft, ich glaube 4 Tore gemacht, insgesamt jetzt schon 9 Tore bei beiden Weltmeisterschaften zusammen. Neuer hat tatsächlich den Fußball neu interpretiert bei dieser WM und auch insgesamt mit seinem Spiel. Also vom um den Neubeginn einer Ära, und das muss man schon sagen, dass das eine neue Ära des Torwartspiels ist. Ja, persönlich würde ich sagen, Lahm und oder Schweinsteiger, wegen der Prägung und wegen dem Hype, den es jetzt so ein bisschen gibt, könnte ich mir Neuer noch vorstellen.
Okay.
Was sagst du?
Für mich wäre es Robben, weil der, es ist ja auch immer auf ein Jahr sozusagen bezogen. Und da finde ich, hat er auf die Dauer halt konstant die beste Leistung gebracht oder die auffälligste. Ich weiß nicht, er hat halt, klar, ich sehe es zum Beispiel genauso, Schweinsteiger oder Lahm sind für mich auch Legenden einfach. Die spielen ja auch jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern über Jahre sehr gut. Lahm ist dann sogar nochmal herausragender. Also der ist einfach auf seiner Position seit Jahren Weltklasse und der Beste.
Absolute.
Robben, wie gesagt, für mich, weil er halt bei Bayern so der Wahnsinnsleistungsträger ist. Der ist ein Spieler, der auch, der macht einfach die entscheidenden Tore, der entscheidet Spiele. Und bei der WM war er für mich auch einer der Besten, auch wenn Holland dann nicht ins Finale gekommen ist. Deswegen wäre er so für mich ein Kandidat, der es da verdient hätte.
Okay.
Genau.
Ja, super, sehr interessant. Ja, Basti, es war mir eine Freude. Wir hören uns bald wieder. Schauen wir mal, ob wir wirklich in die Erlebniswelt gehen und Bartstuber, die Bartlegende abknutschen. Und für alle Menschen, die sich für Videospiele und für Pro Evolution Soccer im Besonderen interessieren, die bleiben jetzt einfach dran. Alle anderen, wie hat es Peter Lustig immer gesagt, abschalten. Wir hören uns nächste Mal. Servus, Basti.
Servus, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen kleinen Sonderfolge, nachdem wir zuletzt zusammen im Stadion waren, testen der Basti und ich heute erstens mal unser neues Audio-Setup. Der Basti hier, ganz der Nachrichtensprecher. Erklär mal, was hast du da am Revier?
Ich kann es ja selber gar nicht professionell beschreiben, aber ein Mikrofon, das dezent ist und wie man es, sag ich mal, vielleicht aus dem Fernsehen kennt, die Nachrichtensprecher sich angeheftet an die Krawatte tragen, möglichst unauffällig. Ich hoffe, es macht dann auch einigermaßen passable Aufnahmen.
Ja, und ich habe die bisschen billigere Variante gewählt, ein sogenanntes Nackenmikrofon. Aber wir erhoffen uns einfach davon, dass wir noch freier, noch zugewandter, noch authentischer reden können. Und deswegen haben wir heute auch einen kleinen Test vorbereitet. Dazu gibt's noch ein richtiges Mischpult. Das sind ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 50 Knöpfe dran. Wir haben vielleicht 2 davon gedreht, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, was das alles bedeutet.
Und das ist ja auch das eigentlich Wichtige, nicht das Mikrofon, sondern dass man nicht mehr über ein Mikrofon aufnimmt, sondern jeder hat individuell seins und dadurch ist die ganze Lage
so
ein bisschen bequemer.
Wir geben unser gesamtes Taschengeld für euch aus. Ich glaube, Basti hat über 250 Euro investiert.
Ja, 311 Euro waren es, glaube ich. Aber naja, ich habe es ja gesagt, eigentlich, man gibt für viele andere Dinge noch viel mehr Geld aus. Genau, also von daher geht's.
Wir machen das ja aus reinster Liebe zu euch, unseren Hörern.
Nee, aber was? Wir machen es aus Liebe zu uns, damit wir hier bequemer sitzen können.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was wir heute machen, wir wollen heute einen kleinen Gaming-Exkurs machen. Und zwar wollen wir euch heute live das Spiel vorstellen, PES 2015 Pro Evolution Soccer 2015, und nicht nur allein, weil Mario Götze hier der Coverstar ist vorne drauf. Ich meine, Konami wird sich einen Ast gefreut haben.
Aber was ist das für ein Bild? Ich finde, sieht irgendwie seltsam aus.
Ja,
keine Ahnung, zu viel Photoshop oder ich weiß es nicht.
Ich finde auch den Werbeclip ziemlich fremdschämig, Mario Götze und PES, aber egal. Aber wie gesagt, ich glaube, Konami wird sich ein Loch im Bauch gefreut haben, als er im Finale das Tor gemacht hat. Ah. Da stand ja wahrscheinlich schon fest, dass er das wird. Bevor wir anfangen, Basti, wie ist denn deine Historie zu PES? Bist du alter PES-Zocker, FIFA-Zocker? Hast du nie gezockt? Wie schaut's aus bei dir?
Ich bin eigentlich, ja, PES-Veteran kann ich mich jetzt nicht nennen. Ich war immer ein PES-Fan, weil FIFA war ja sozusagen der Platzhirsch und die Referenz und lange gab's ja auch keine wirkliche Konkurrenz dazu oder keine wirkliche Alternative. Und PES war ja die erste Fußballsimulation, die da den Platz ein bisschen streitig gemacht hat. Mhm. Und da hat man sich gefreut, dass halt mal etwas nicht von EA Sports, it's in the game, sondern von Konami kommt. Und vor allem die ersten Versionen von PES waren ja auch irgendwie spielerisch wirklich besser. Zwischenzeitlich war es ja mal so, dass FIFA da wieder aufgeholt hat. Meine Hochzeit war so circa vor 5 Jahren. Da habe ich mal relativ intensiv gespielt, also so in einer Online.
Auch mit Nico, oder?
Genau, ja. Nico, der hat da so eine, oder er hat es denen ermöglicht, eine Online-Liga, das Forum und so hat der Nico da gemanagt. Da ist er ja immer ja der Boss in so Sachen. Und damit zusammen gespielt. Genau, das war sehr witzig, weil das auch so ein bisschen halt durch diese Webplattform über das herkömmliche Gameplay hinausging. Man hat da so mit Transfers und so gespielt. Also jeder hat ein Budget zur Verfügung bekommen, eine Mannschaft, und dann konnte man Spieler verkaufen und einkaufen. Cool. Und da habe ich relativ intensiv gespielt, allerdings nie erfolgreich. Also ich habe da ziemlich abgekackt gegen die Leute, die da gezockt haben. Und dann wurde es bei mir relativ still, muss ich sagen, um so Fußballsimulation, weil es mich auch immer ein bisschen gestört hat, dass da halt jedes Jahr ein Spiel rauskommt, was für mich halt immer nur marginal verbessert wurde, und dafür dann Vollpreis zu zahlen, war mir dann irgendwie zu blöd. Aber an sich finde ich es ja egal, ob das jetzt PES oder FIFA ist, ich glaube, da geht es dann auch so ein bisschen eher um Details. Spaß machen beide, und das Coole ist halt, wenn man bei Kumpels ist und da zusammen dann zockt, dann macht es halt einfach Bock. Das ist das Coole dran.
Das stimmt. Ja, zumindest covertechnisch. Ich kann mich erinnern, PES 2008 hatte Jan Schlau drauf auf dem Cover. Oha. jetzt schon Mario Götze. Ja, wie war es bei mir? Ich habe angefangen auf dem Mega Drive mit FIFA Soccer 1, glaube ich, war das damals. War mein erstes Fußballspiel so in die Richtung. Dann FIFA 96 zum ersten Mal online gezockt, weiß ich noch. Da musste man aber einem anrufen, da hat das Telefon geklingelt, dann musstest du im PC-Spiel den Hörer abnehmen und konntest dann spielen. Telefonrechnung 500 € oder 500 Mark waren es, ich weiß es noch. Und das Geile war, da gab es halt einen Tortrick. Du konntest am Anstoß so loslaufen, dann aufs Torflanken immer rein, und dann gingen die Spiele immer so 44-45 aus oder so. Total absurd.
Ja, das ist die mega legendäre Story von dir, aber so Bugs, da erinnere ich mich zum Beispiel, früher konnte man das bei FIFA ja zum Beispiel machen, dass man sich vor den Torwart gestellt hat und beim Abschlag so einen Kopfball, der dann ins Tor gegangen ist.
Das geht jetzt aber auch noch ab und zu.
Echt? Okay. Mhm. Ich dachte, das wär schon seit langem rausgepatcht und solche Fehler gibt's nicht mehr. Ich finde so allgemein, und das ist ja jetzt auch wieder beim neuen PES so, ich habe ja bei dir praktisch die Demos gespielt von FIFA und von PES, wo ich jetzt mal so einen direkten Vergleich hatte. Und das, was man PES immer so zugeschrieben hat, ist auch jetzt irgendwie der Fall. Es fühlt sich echter an irgendwie und weniger arkadig, wobei FIFA halt mit den Lizenzen und mit der Optik meistens die Nase vorn hat. So würde ich es jetzt einschätzen.
Ja, gut, du steigst jetzt schon voll ein. Noch zu meiner PES-Historie. Bei mir ging es dann nämlich weiter nach FIFA mit International Superstar Soccer auf dem Nintendo 64, weil das war der Vorgänger von PES. Das fand ich schon super geil, da konnte man so historische Szenen nachspielen, also zum Beispiel WM 2014 jetzt, 110. Minute, Deutschland, Argentinien, führe Deutschland zum Sieg. Solche historischen Szenarien, das fand ich halt voll geil. Und dann ging es weiter bei mir mit PES 4, 5 und 6 auf der Xbox und auf der Xbox 360, glaube ich. Und dann habe ich es nochmal total gerne gespielt auf dem Laptop, PES 2008 mit den geilen Patches, da ging es runter bis zur Regionalliga, da konntest du mit Wormatia Worms oder so spielen, und da fand ich super, aber irgendwann hat es dann einfach abgenommen und FIFA hat irgendwie auch für mich die Führung wieder übernommen, und jetzt gefällt mir FIFA immer weniger, und zum Glück, nachdem sie jetzt die nächste Generation oder PS4 und Xbox One ausgelassen hatten, kam jetzt das neue PES 2015. Und da muss ich sagen, ja, der König ist zurück. Muss mal so ganz, ganz kurz zu sagen. Und weil wir jetzt unsere tollen neuen Mikros haben, können wir uns jetzt einfach umdrehen, direkt die Controller in die Hand nehmen und einfach mal ein bisschen spielen und kommentieren. So die generelle Aufmachung, was eigentlich immer so eine Stärke war von FIFA, finde ich jetzt bei PES eigentlich ganz okay. Also ich meine, es ist einfach zweckmäßig. Aber jetzt kommt halt schon das große Problem, was du jetzt gerade schon gesagt, die Mannschaften.
Ja, aber das hast du ja auch angesprochen, das war schon von PES eigentlich immer eine Stärke, diese Community und die Patches, weil PES rauskam und grafisch und von den Lizenzen schwächer war, durch die Patches, aber im Endeffekt besser. Da haben die dann Fangesänge reingemacht und sowas, was es bei FIFA nicht gab. Und was ich jetzt noch erwähnen muss, wenn du schon so tief in die Historie eingehst, also das allererste Fußballspiel, an das ich mich erinnere, was ich gespielt habe, war auf dem NES. Das hieß das Sensible Soccer.
Sensible Soccer war auch cool.
Naja, dort, wo du, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber da konntest du ja die Superschüsse machen. Das
ja.
und so. Also das wäre dann so das erste Fußballspiel, abgesehen von dem PES-FIFA-Clinch der seit Jahren. Und da bin ich irgendwie halt immer mehr auf PES gewesen, weil wie gesagt, so das war für mich der Underdog, der auch viele Sachen einfach besser gemacht hat.
Ja, aber hier mal so als Beispiel, englische Liga gibt es halt dann London FC ist Chelsea London, dann haben sie mal wieder einen Verein mit Manchester United lizenziert, so ist es auch zum Glück bei Bayern, die sind halt dabei, aber ja, französische Liga ist dabei, die italienische Liga ist auch mit dabei. Oh, da muss ich doch gleich hier mal dann mit Juve spielen.
Dann spiele ich auch
Roman zu Ehren. Ja, komm, du musst Bayern nehmen.
Nee, aber dass Bayern dabei ist, ist ja eh schon ein Glück, weil ich kann mich erinnern, dass es auch schon Versionen von PES gab, wo man dann auch Bayern nicht als Original.
Und die spanische Liga ist halt dabei. Das ist zumindest schon mal ziemlich cool. Na, einer von uns muss Bayern nehmen, dass wir das ein bisschen beschreiben können. Wir sind ja ein Bayern-Podcast, Basti.
Na, okay.
Dann nehme ich hier Juve für Roman. Und ja, die Aufmachung ist ganz cool. Wir spielen jetzt hier im Champions League-Style. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Und auch so die Grafik, also die Spielergesichter finde ich echt besser als in FIFA, muss ich sagen. Haben aufgeholt, oder?
Ich muss jetzt sagen, mir fehlt ein bisschen der direkte Juventus, Vergleich. Jawohl. Also, aber was mir direkt auffällt, ist, dass also die Menüführung früher bei PES war eine Katastrophe und es ist jetzt schon auf jeden Fall eine Steigerung und besser. Also ich kann mich da erinnern,
es war wirklich
so schlimm.
Ja, hier, ich sehe hier Carlos Tevez vor mir gerade. Ja, sieht eigentlich so aus, wie in echt auch seine üblen Narben sind zu sehen. Er kratzt sich jetzt am Bärtchen, wir fangen einfach mal an. Und ja, ich finde es total gut, dass PES wieder zurück ist, weil es schadet nichts, wenn FIFA ein bisschen gekitzelt wird. Ich bin ja auch immer so für den Underdog, jetzt nicht in der Fußballleidenschaft, da ist Bayern wohl wahrlich nicht der Underdog. Nee. Aber ich hoffe einfach, dass sich PES verkauft, also alle schön brav PES kaufen, damit FIFA wieder einen Konkurrenten hat und einen Grund hat, sich anzustrengen. Ja, die Champions League-Lizenzen haben sie aber, weil das ist auch das Genaue, was beim Fernsehen kommt, die ganzen Logos, die Designs. Und wir spielen einfach mal los. Ja, Atmosphäre ist auch geil, gut, sie haben jetzt die 3D-Zuschauer, es ist einfach viel los. Also für mich ist es absolut ausreichend von der Grafik, muss ich sagen.
Ja, es sieht schon schick aus. Aber man muss ja auch immer dazu sagen, bei diesen Fußballspielen am Ende fährt die Kamera raus und man sieht es von oben aus der Entfernung. Diese ganzen Details, so wie du es jetzt gesagt hast, Gesichter und sowas, das sieht man dann eh nicht mehr. Oder ich finde auch die Stutzen zum Beispiel sind auch schön gemacht, wie sich Schienbein schon und sowas abzeichnen, sind halt einige Details dabei.
Aber wenn man dann hier den Original Champions League Sound hört, das ist einfach geil. Oh.
Und ab jetzt geht's los und man sieht auch nichts mehr davon. Also
ja, die Grafik passt, aber man merkt halt nicht mehr, dass sie so viel besser ist.
Ja, und ich finde, wenn man jetzt Grafikfetischist ist, dann spielt man auch keine Fußballsimulation irgendwie. Also
Stadiongesänge es, aber es fällt einem nicht so auf. Was mir mal auffällt, im Gegensatz zu FIFA, es fallen einfach viel, viel weniger Tore. Also das Ganze ist sehr viel realistischer für mein Dafürhalten.
Ich weiß nicht, ob es realistischer ist für mich. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, mehr Kontrolle darüber zu haben, dass die Spiele auch wirklich das machen.
Ja, und da schon das 1:0 für Juve.
Oh, erstes Tor. Was ich wirklich will, oh Mann. Ja, ich erzähle hier und bin abgelenkt.
Lorente,
und wird sofort eiskalt ausgenutzt. Das ist ein
Wahnsinnspass. Und erstmal gleich hier aufs Mikrofon gehauen. Es ist gut, es sieht gut aus.
Jetzt hätten wir schon nochmal die Wiederholung sehen können oben.
Oh, sorry, ich hab's gleich weggedrückt. So, und schon 1-0 Bayern ist hinten, Basti, du bist gefordert.
Ja, ich höre jetzt auf zu reden, also musst du mal hier den
Alleinunterhalter spielen. Wir sind ein Podcast. Ja, aber man merkt schon so die Signature-Moves, wenn Robben läuft, man erkennt einfach Robben. Das ist halt super. Und ich bleib gleich weiter dran. Oder doch nicht.
Ich weiß halt auch nicht, wie es wäre, muss ich auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der Pro-Gamer darin und spiele das Spiel selten. Deswegen vielleicht, wenn man jetzt FIFA besser kann, hat man dann auch mehr das Gefühl, dass die Leute das machen, was man will. Wenn man halt einfach nur so einsteigt und das ein, zweimal spielt, dann ist es für mich auf jeden Fall so gewesen, wie ich gesagt habe, dass ich da mehr das Gefühl der Kontrolle habe.
Wow, große Chance für Basti. Was man sofort merkt, finde ich, es gibt keine Verzögerung. Ich habe bei FIFA immer das Gefühl, als würde es eine Verzögerung geben. Ich habe immer nicht so das Gefühl, als hätte ich die totale Kontrolle. Totale Kontrolle hat man hier wahrscheinlich auch nicht, aber hier ist mein Gefühl der Kontrolle größer. Und es gibt nicht diese komische Verzögerung. Und jetzt laufe ich schon wieder allein. Fast dann, oh nein, Basti. Oh, Philipp Lahm, Weltklasse. Ja.
Oh, aber es ist eben die Frage, liegt es eben daran, dass es tatsächlich so ist oder vielleicht, weil man halt auch die Steuerung einfach noch nicht so beherrscht. Das ist das, was ich jetzt meinte. Es ist halt immer schwer zu sagen, wenn man gerade anfängt, sowas zu spielen oder eh auch nicht, vielleicht Leute, die schon die Vorgänge jetzt die letzten Jahre intensiv immer gespielt haben, die wissen ja einfach, wie reagiert der, wie muss ich manche Sachen spielen, damit der Pass auch so ankommt, wie ich es will. Vielleicht fühlt sich's dann anders an. Aber ja, also wie gesagt, jetzt.
Aber Juve macht Druck gerade, Basti, muss ich sagen.
Ja.
Basti ist nicht multitaskingfähig.
Kommt hier halt doch noch auf die Skills des Spielers an und nicht nur auf die Werte der Mannschaft. Ne?
Ja, Bayern ist übrigens beste Mannschaft im ganzen Spiel.
Das ist schön. Muss man auch sagen, hätte man Pest auch immer kritisieren können. Also wie die teilweise da die Werte verteilt haben, da hat man sich immer gefragt, ja, die Japaner haben keine Ahnung von Fußball. So ungefähr. Ja,
mich hat es aber auch immer aufgeregt, dass jetzt gerade so in FIFA Bayern immer eigentlich unter Wert verkauft worden ist. Fand ich, waren die Werte immer zu schlecht.
Ja, genau, aber bei PES fand ich das noch extremer. Also
okay. Nee, es macht einfach Spaß und der Hauptvorteil für mich gegenüber FIFA ist, es gibt diese PES-Momente, es gibt die Momente, die nur im echten Fußball passieren, dieses Zufällige, nenne ich es jetzt mal, weil bei FIFA sind die meisten Tore einfach von der Stange. Bei PES gibt's den Pieplitzer-Moment, solche Sachen. Da prallt mal ein Ball auch Alonso hat einen Fernschuss. Da prallt der Ball auch mal realistisch ab, da passiert mal auch was Komisches. Die Tore sind einfach viel befriedigender. Es ist einfach für mich viel besser, ein Riesenschritt nach vorne. Natürlich schade, dass jetzt zum Beispiel kein Borussia Dortmund dabei ist. Oh. Jetzt habe ich gerade Basti alles abgenommen.
Und ich schaff's nicht. Nichts draus gemacht, zum Glück.
Ich schaff's nicht. Ich war total langsam. Schon mal, wie Boateng da ankommt. Aber es ist ja in dem Fall realistisch. Boateng ist einfach vielleicht mal viel schneller als mein Llorente.
Spielen wir jetzt eigentlich in Turin im Stadion, oder wie?
Oh ja, das haben wir vorhin auch festgestellt, und zwar jetzt gerade schon wieder. Die Ecken sind eigentlich eine Farce. Das wirkt fast wie ein
Latte.
Und das ist auch was. Fernschüsse in FIFA nicht existent. Du machst in FIFA eigentlich keine Fernschusstore. Und jetzt hatte ich gerade einen mega Lattenkracher. Aber nochmal zum Eckball-Bug. Da stehen einfach, ist quasi teilweise der 16er einfach leer und der Ball fliegt rein und wartet nur drauf, verwandelt zu werden.
Ja, jetzt war es nicht so extrem, aber vorhin, als wir gespielt haben, war es wirklich krass. Da sah das aus wie ein Bug, so ungefähr. Ne?
Ja.
Oh, schon Halbzeit.
Ja.
Aber hast du dann jetzt auch das neue FIFA eigentlich öfter mal gespielt, sozusagen? Oder?
Ich habe nur die Demo gespielt, muss ich zugeben. Aber ich habe ja das FIFA davor gehabt und gespielt.
Mann, ey.
Und bei mir war eher so das Gefühl in den letzten Jahren, als würden sie mir das Spiel immer mehr kaputt machen. Also mir hat es immer weniger gefallen. Und deswegen habe ich es mir jetzt auch zum ersten Mal seit 2009 nicht mehr geholt. Sonst war ich immer einer von den braven Lemmingen, die sich immer die neueste Version gekauft haben.
Das kann durchkommen für mich hier.
Na, Basti wehrt sich.
Ja, komm, ey, faul.
Ja, faul.
Yes.
Das ist italienische Härte, Basti. Yes. Mann, Boateng ist einfach zu schnell. Also diese Lobbälle, die in FIFA auch immer durchgehen, klappen da leider nicht mehr so. Ich versuch's die ganze Zeit.
Das ist so in FIFA immer voll ätzend.
Das nervt so. Einfach immer in die Spitze gelobt.
Oh, Das ist bei beiden Spielen so. Ich wollte jetzt eigentlich darüber passen und der Pass geht einfach nach vorne ganz woanders hin.
Ja, da musst du dann wahrscheinlich komplett ohne Unterstützung spielen, dass du dann wirklich.
Da kommen halt nur noch 5% der Pässe an.
Dass du komplett bestimmen kannst, wo er hingeht, da musst du anders spielen, Basti. Das können wir danach noch versuchen. Zum Thema Online, es ist wohl so, dass es eine Länderbegrenzung gibt, also Region Lock, wie man es nennt. Das heißt, Basti und ich, wir würden jetzt quasi gegen Leute aus Europa spielen, was ja auch Sinn macht, aber wenn man jetzt mit einem Freund aus USA zocken will, geht das dann nicht.
Ey, hallo?
Ja, Basti muss halt besser zielen.
Das.
Ja, sowas, so sorry, da habe ich kein Mitleid mit dir. Das sind einfach dann halt am Ende des Tages.
Ich habe jetzt immerhin auf Automatik gestellt, so ein Pass würde einfach kein Bayern-Spieler machen. Fern jeder Realität.
Naja. Es wird nichts.
Es war einer für Gut. die Torschussstatistik.
Ich würde sagen, bevor wir das hier noch weiter treiben und es langweilig wird für euch Zuhörer, beenden wir unser kleines Experiment. Ich drücke mal Pause, damit der Basti hier nicht jetzt nochmal mir einen einschenkt. Ja, Basti, wie ist dein Fazit zum Spiel? Kaufempfehlung, Wertung?
Ja, also ich bin tatsächlich so, dass ich mir überlege, jetzt seit langem mal wieder zu besorgen. Wie ist es eigentlich? So Cross-Plattforming geht da nicht, oder? Weil ich bin ja alter PC-Zocker.
Das weiß ich nicht, aber da habe ich nur eine schlechte Nachricht für dich, Basti, weil das Spiel ist auf dem PC wohl grafisch weitaus schwächer.
Ja, das sind wir PC-Spieler schon gewöhnt, dass da irgendwie... Ich check's halt
nicht, was die da machen.
Ja, verstehe ich auch nicht. Man hätte ja eigentlich die bessere Hardware zur Verfügung und könnte es eigentlich besser aussehen lassen. Aber Mai, wie gesagt, so ein Spiel ist ja, das kauft man sich jetzt nicht als Grafikfetischist. Aber das wäre halt interessant, was ich ganz schön, weil ich kenne jetzt doch einige Leute, zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir auch, der ist auf der PlayStation und dass man halt online so gegeneinander spielt, ne?
Ja.
Wenn das ging ja bisher ja,
das,
nicht.
Das wäre natürlich witzig, ich glaube aber nicht, dass es geht, tatsächlich, weil, also kann ich mir nicht vorstellen. Noch eine kleine Warnung, auf der Xbox One hat das Spiel leider eine niedrigere Auflösung. Also total unverständlich, weiß nicht, warum die das machen. Ich meine, das Spiel ist jetzt wahrlich keine grafische Granate, aber da hat es wohl nur 720p. Nee.
Ich musste jetzt immer so dann denken an NBA, wenn man das so sieht. Dann
hör auf mit dem Thema. Nee, also ich finde es super. Zum Glück ist Bayern dabei, weil wäre Bayern nicht dabei gewesen, muss ich dir sagen, könnte ich es nicht kaufen. Da müsste ich es mir halt hin editieren. Das ist ein ziemlicher Aufwand, aber einfach, dass man halt weiß, man hat seine Bayern-Spieler und kann damit spielen, das ist für mich total wichtig. Also wäre ich jetzt Dortmund-Fan, die sind nicht dabei, wäre das für mich schon dann hart, mir das überhaupt zu holen.
Also wäre es für dich auch nicht so, dass du sagst, ja, der Patch kommt eh, da warte ich
ja
drauf.
Ja, aber die Patches an den Konsolen, so wie ich das verstanden habe, kannst du schon alles ändern. Also du kannst auch deine Trikots designen, Gesichter designen, alles, aber du kannst keine externen Grafiken importieren.
Mhm.
Das heißt, du musst halt alles mühevoll bauen und dass es so leicht geht, also die Namen zu extern importieren, weiß ich auch noch nicht. Bin ich noch nicht informiert, aber es soll wohl gehen. Die arbeiten da wohl schon alle dran.
Ach, die Freaks werden ja schon wieder was hinzaubern.
Die Freaks finden eine Lösung.
Ja.
Nee, aber, ja.
Was wäre dann deine Wertung? Also ich habe mich jetzt noch nicht geäußert, da lasse ich dir mal den Vortritt.
Also ich würde jetzt, wenn man eine Skala von 1 bis 10 hat, nach kurzem Spielen und Spielen der Demo auf jeden Fall eine 8 verteilen, weil ich finde, die sind wieder zurück. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich kann jetzt nicht sagen, das beste Spiel aller Zeiten, aber für mich liegt Pro Evolution Soccer 2015 nicht nur, weil Götze auf dem Cover ist, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder deutlich vor FIFA und ich hoffe einfach, dass es sich gut verkauft und es ist gut, dass die zurück sind, weil es war einfach immer ein viel besseres Fußballerlebnis und was zählt ist auf dem Platz und da ist Pro Evolution Soccer einfach geiler und besser und schöner.
So würde ich es auch sehen und sonst ist es aber allgemein so, wenn man Fußballspiele mag, dann kann man eigentlich bedenkenlos zugreifen und sich das holen und es macht einfach Spaß und ist geil. Man wird wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen, wenn man jetzt FIFA nimmt oder PES.
Mhm.
Wie gesagt, mit Kumpels da am Abend zusammenzuhocken, zu spielen, macht immer Bock, aber ich würde auch PES den Vorzug geben und ich schließe mich da deiner Wertung von den 8 Punkten an.
Okay, gut, dann hoffen wir, unser kleiner Exkurs hat euch gefallen. Nicht umsonst haben wir den jetzt ganz ans Ende der Folge gehangen. Also alle, die kein Interesse haben an Videospielen, konnten also vorher ausschalten und wir schauen jetzt mal, wie die Aufnahmequalität mit unseren tollen neuen Mikros jetzt war. Basti, ich sag Servus.
Ruben, Servus. Und vergiss nicht, dann musst dich eine Einweisung in das Mischpult bekommen, um meine Stimme runterzuregeln, damit ich hier nicht so mit meinem Geschrei immer,
so aufgeregt. So Ciao, servus. Servus.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.